Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 50. Wandern in Ålesund und Nordfjordeid, die Altstadt von Stavanger. Ahoi, meine Lieben. Bergen, 9. Oktober. Dieses Mal führt uns unsere Route ausschließlich nach Norwegen. Kiel, Seetag, Bergen, Nordfjordeid, Ålesund, Seetag, Bremerhaven. Eine eher kurze Reise und die Wettervorhersage verheißt leider für die ganze Zeit typisch norwegisches Wetter, Regen und Kälte. Morgen ist sogar Schneefall angesagt. Habe ich schon einmal erwähnt, dass ich Norwegen nicht mag? Eine Landschaft wie bei uns, aber zu 95% grauenhaftes Wetter. Heute in Bergen hat es auch fast den ganzen Tag geregnet oder genieselt. Grau in Grau. Nur ab und zu sorgt das Herbstlaub für leuchtende Farbtupfer. Ich bin ein bisschen durch die Stadt gebummelt. Alleine. Thomas ist an Bord geblieben, weil er heute Abend ein Solo hat, das er schon lange nicht mehr gespielt hat und sich darauf vorbereiten wollte. Durch die Läden zu stöbern, ist ja sowieso nicht so sein Ding. Ich habe mir Handschuhe mit norwegischem Muster gekauft. In der Waschanleitung steht ernsthaft: Remove child before washing. Mehr gibt's zum heutigen Tag auch gar nicht zu erzählen. Auf See, 10. Oktober. Es ist schon nach 22 Uhr abends. Wir sind auf dem nur 89 Seemeilen oder 165 Kilometer langen Weg von Nordfjordeid nach Ålesund. Nordfjordeid, oft nur Eid genannt, liegt in der Provinz Vestland im Westen Norwegens auf einer Landenge, die den Eidfjord und den Nordfjord verbindet. Es ist eine ländliche Gegend. Die meisten der rund 3200 Einwohner leben vom Fischfang oder züchten Fjordinger, norwegische Fjordpferde. Die Wettervorhersage hatte ursprünglich für heute von Schneefall gesprochen. Gott sei Dank traf das nicht zu. Es war zwar sehr kalt, ich hatte den ganzen Tag meine warme Mütze auf und oft auch Handschuhe an, aber wir hatten sogar immer wieder Sonnenschein. Schon der morgendliche Blick vom Schiff über den Ort und den Fjord kündigte einen schönen Tag an. Der Hafen von Nordfjordeid wurde erst 2018 eröffnet, um den bisher zumeist angelaufenen Hafen von Olden zu entlasten, wobei Hafen etwas hochgegriffen ist. Unser Schiff hat an im Fjord verankerten Tonnen festgemacht. Eine 200 Meter lange mobile Pier, der sogenannte Seawalk, bildete unsere Brücke zum Festland. Den Ort streiften wir morgens nur. Wir waren auf der Suche nach einer Tourismusinfo, um uns nach Wanderwegen zu erkundigen. Direkt im Hafen gab es nur ein Büro, das Landausflüge verkaufte. Die Tourismusinfo sollte sich im Ort befinden. Nach einigem Herumfragen entdeckten wir sie auch, aber leider war sie geschlossen. Also vertrauten wir der App Komoot und suchten uns eine Wanderung dem Fluss Eidselva entlang zu einem See heraus. Leider war nicht ersichtlich, dass der Weg die längste Zeit der Hauptstraße entlang führte. Das trübte die Stimmung etwas, trotz der schönen Gehöfte vor leuchtendem Herbstlaub. Stattliche, weiße oder gelbe Holzhäuser mit roten Ställen und Wirtschaftsgebäuden. Ab und an kamen wir auch an den Fluss, der mit erstaunlicher Geschwindigkeit dahin plätschert. Wenn kein Auto vorbeidüste, konnten wir auch das Rauschen des Wassers ganz deutlich hören. Ich mag das. Bachrauschen erinnert mich an den Bach im Garten meiner Großeltern. Den habe ich als Kind geliebt. Als wir die Hauptstraße verließen, wurde es ruhiger. Immer wieder bogen wir auch vom eigentlichen Weg ab, um uns Plätze anzusehen, die uns gefielen. Erst als wir am Ufer des Sees standen, schauten wir auf der Karte nach, wie er denn eigentlich heißt. Er sah groß aus. Man konnte das andere Ende aus unserer Perspektive nicht sehen. Weiterzugehen wäre aber zeitlich nicht mehr möglich gewesen. Hinter dem See erhoben sich mächtige, verschneite Berge. Jedenfalls googelten wir den Hornindalsvatnet und erfuhren zu unserem großen Erstaunen, dass wir einen Volltreffer gelandet hatten. Unser gestriges Ausflugsziel ist tatsächlich der tiefste See Europas und mit einer maximalen Tiefe von 514 Metern sogar einer der tiefsten der Welt. Da schau her! Geschaut hat auch eine Herde Schafe, als wir ihre Weide passierten. Die waren total witzig. Als sie uns kommen sahen, liefen sie zum Zaun und starrten uns an. Wirklich alle. Sie folgten unserem Weg mit ihren Blicken, bis wir außer Sichtweite kamen. Wahrscheinlich gehörten sie zu einem auf einem Hügel gelegenen Bauernhaus. Zurück Richtung Nordfjordeid wanderten wir nun nicht mehr über die Hauptstraße, sondern auf der anderen Seite des Eid selber über eine Landstraße durch Kiefernwald, aber immer wieder auch Wiesen und Feldern entlang in der Sonne. Vereinzelt leuchteten liebevoll gepflegte Wohnhäuser in Gelb oder Bauernhöfe in unterschiedlichen Rottönen in der Sonne. Neben der Straße waren schon Schneestangen gesteckt. Stellt euch bitte keine Schneestangen wie bei uns vor. Hier nimmt man ganz einfache Bambusstecken, mit denen man bei uns Blumen oder Pflanzen hochbindet. Einen Zentimeter dünn. Das hat uns dann doch verwundert, denn hier ist bestimmt mit viel Schnee zu rechnen. Knapp vor Nordfjordeid gelangten wir wieder ans Ufer des Eids selber. Als wir den Fluss auf einer Brücke überquerten, spannte sich ein Regenbogen über den Berg, aus dessen Richtung wir gerade gekommen waren. Nun sahen wir uns noch ein bisschen die Stadt an. Nordfjordeid ist ein nettes Örtchen. Vom Ufer hat man einen wunderbaren Blick über den Fjord. Das erst 2019 eröffnete Sagastad Science and Experience Center beschäftigt sich mit dem Leben der Wikinger. In Myklebust, einem Vorort von Nordfjordeid, wurde ein Wikingerschiff aus dem Mittelalter gefunden. Mit über 30 Metern Länge ist es das größte je in Norwegen entdeckte Wikingerschiff. Es wird vermutet, dass bei einem Seekampf um das Jahr 870 ein Wikingerkönig sein Leben verlor. Wie es damals üblich war, wurde er auf dem Schiff zusammen mit seinen getöteten Tieren und seinem beweglichen Besitz verbrannt. Die Überreste bedeckte man mit Erde. Erst 1874 wurde der Schatz im Grabhügel entdeckt, viele Jahre später ausgegraben. Eine Rekonstruktion des Myklebust-Skippet wird nun im Museum präsentiert. Wir besuchten das Museum nicht mehr, es war einfach schon zu spät. Vielleicht das nächste Mal, je nach Wetterlage. Sehenswert ist auch die denkmalgeschützte Kirche von Eid mit dem historischen Friedhof rundum. Auch hier leuchteten die herbstlichen Bäume in unglaublicher Farbenpracht. Nordfjordeid dürfte zu den kleinsten Städten der Welt gehören, die ein eigenes Opernhaus besitzen. Das Opernhaus bietet Platz für bis zu 534 Besucher und 50 Musiker. Irgendwie absurd. So ein Theater in diesem Dorf vor imposanter Bergkulisse. Heute Abend wurde Le Nozze di Figaro gespielt. Auf Norwegisch Figaros Bryllup, meine Lieblingsoper. Wie gern hätte ich diese Vorstellung gesehen. Aber wir durften tatsächlich ganz exklusiv einen Blick auf die Bühne und den Zuschauerraum werfen, nachdem wir einer der anwesenden Damen erzählt hatten, dass wir am Schiff als Schauspieler arbeiten. Der Ortskern von Nordfjordeid, rund um die Hauptstraße Eidsgata, steht unter Denkmalschutz, wodurch sich die Holzhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert bis heute erhalten haben. Dass ein Dackel einen Kanal deckel zierte, fand ich sehr sympathisch. Ein Pferd als Motiv für Kanaldeckel hatten wir schon öfter gesehen, ist Nordfjordeid doch für die Fjordinger bekannt. Um 17 Uhr war im Ort absolut tote Hose. Die Geschäfte schließen alle spätestens um 16.30 Uhr und es wurde langsam richtig ungemütlich, zu kalt. Mit 20,89 Kilometern in den Beinen kehrten wir auf Schiff zurück. Bereits nach Mitternacht. Ich war noch kurz draußen, weil Polarlichter zu sehen waren. Beeindruckend. Ålesund, 11. Oktober. Wir liegen in Ålesund. Am Vormittag hatten wir ein Meeting und Drill. Und jetzt ist das Wetter so schlecht, dass wir uns entschlossen haben, heute nicht rauszugehen. Morgen folgt ein Seetag. Und dann geht unsere 1484 Seemeilen oder 2748 Kilometer lange Tour durch die norwegischen Gewässer auch schon zu Ende. Ålesund, 15. Oktober. Wir sind wieder unterwegs auf unserer zweiten rein norwegischen Runde. Sie ist ähnlich der letzten, dauert aber einen Tag länger. Deswegen laufen wir auch einen Hafen mehr an. Bremerhaven, Seetag, Ålesund, Nordfjordeid, Bergen, Stavanger. Im Moment sind wir noch in Ålesund. Zum ersten Mal, seit wir in Norwegen unterwegs sind, hat es in Ålesund nicht geregnet. Thomas und ich haben deshalb die Gelegenheit beim Schopf gepackt und eine Wanderung auf den Sukkertoppen unternommen. Vor 5 Jahren war ich schon zweimal auf dem Berg und wollte ihn Thomas unbedingt zeigen. Man bekommt wahnsinnig viel Aussicht für relativ wenig Aufwand. Der Sukkertoppen ist 314 Meter hoch und liegt auf Heisa, einer der 7 Inseln, auf denen sich Ålesund erstreckt. Bus 1 bringt einen für 61 norwegische Kronen, das sind ungefähr 5,20 Euro, zahlbar per Kreditkarte beim Busfahrer, in 10 Minuten vom Stadtzentrum bis zum Startpunkt der Wanderung an der Hessaskole, also der Schule von Hessa, das manchmal auch Heisa geschrieben wird. Der Weg ist gut beschildert. Bis zum Gipfel braucht man etwas über eine Stunde, und das, wenn man unterwegs viele Fotos schießt. Anfangs wandert man durch einen Wald, bis dieser sich schließlich lichtet und einen fantastischen Blick auf Ålesund und all die vorgelagerten Inseln freigibt. Wirklich genial. Ein 360-Grad-Rundumblick. Im Hintergrund die von Schnee bedeckten Berge. Fantastisch. Den Gipfel ziert nicht wie bei uns ein Gipfelkreuz, sondern eine Landmarke. Zu lange hielten wir uns nicht am Gipfel auf. Der Wind blies immer stärker und auch die Bewölkung nahm weiter zu. Trotzdem eine grandiose Wanderung. Nordfjordeid, 16. Oktober. Gerade schmeißen wir die Leinen los, um uns auf den 149 Seemeilen oder 276 Kilometer langen Weg von Nordfjordeid nach Bergen zu machen. Eigentlich hätte ich heute im großen Haus das Tanzmusical spielen sollen, aber ein Tänzer ist krank und die Show fällt aus. Ehrlich gesagt ist mir das ganz recht. Wir haben heute eine 12 Kilometer lange Wanderung gemacht mit circa 480 Höhenmetern und ich bin ziemlich K.O. Geplant hatten wir eigentlich eine gemütliche, leichte Wanderung am Ufer dem Fjord entlang und dann auf mittlerer Höhe an einem Wasserfall vorbei zurück ins Dorf. Aber das Wetter wurde immer besser und außerdem entdeckten wir einen Pfad, der augenscheinlich auf den Berg hinaufführte. Dass es dort oben einen See geben sollte, hatten wir gelesen. Also rauf auf den Berg. Es ging ziemlich steil bergauf, über Stock und Stein und viele Wurzeln. Aufgrund der Nässe rutschten wir ganz schön in der Gegend herum. Aber die Ausblicke auf den Fjord, den Ort und das Tal wurden immer genialer. Wir querten auf einer schmalen Brücke den Bach, der weiter unten den Wasserfall bildet, und standen schließlich vor dem Åsvatnet auf 442 Metern Seehöhe. An dem See stehen 7 kleine Holzhütten, die ursprünglich als Unterkünfte für die Zeit der Sommerweide dienten. Ihre Dächer sind mit Gras gedeckt. Åsetra wird diese Hüttenansammlung genannt. Es war wunderschön dort am See, deutlich wärmer als im Tal. Die Natur leuchtete in den schönsten Herbstfarben. Rundum plätscherte Wasser. Am Seeufer sanken wir im mit Feuchtigkeit vollgesogenen Moos ein. Die Wiesen waren richtig moorig, der Wasserfallbach gurgelte munter über die Steine dem Abgrund zu. Nachdem ein Ehepaar vom Schiff, das mit uns raufgekommen war, den Rückweg angetreten hatte, waren wir ganz allein am See. War wunderbar. Einzig die Überlandstromleitung störte ein wenig. Ihre Masten sollten uns aber im weiteren Verlauf des Tages noch wichtige Orientierungspunkte bilden. Wir wollten nicht mehr denselben Weg zurückgehen. So steil und nass wie der war, wäre das wohl eine ziemliche Rutschpartie geworden. Leider hatten wir keine Wanderkarte. Es gibt einfach keine. Google Maps gab nichts her, genauso wenig wie die Wander-App Komoot. Bei unserem letzten Anlauf hatte ich im Tal eine Landkarte fotografiert, die eigentlich einen anderen Wanderweg abbildete. Aber unser See war da am Rande noch drauf. Und anhand dieser Karte auf der Kamera konnten wir in Erfahrung bringen, dass es möglich sein müsste, am See vorbei, dem Berg entlang, hoch zum 488 Meter hohen Mittagshäuten zu wandern und ein Stück weiter auf einen Weg zu treffen, der vom Schippenesetra runter ins Tal führt. Also machten wir uns auf den Weg. Am See kamen wir nicht weiter, da wären wir im Sumpf gelandet. Thomas fand einen Weg hoch zu einem Hochspannungsmasten. Und siehe da, es führte ein Weg von Mast zu Mast, immer dem Grat entlang mit fantastischen Blicken über Fjord und Tal. Nach einer Weile kamen uns aber Zweifel, ob das vielleicht doch der falsche Weg ist und nur von Mast zu Mast führt, quasi ein Weg für die Arbeiter, die Masten warten müssen. Links von uns der Abgrund runter ins Tal. Rechts ging es auch immer weiter runter. Weit und breit kein anderer Weg zu sehen, nur ein Bach. Wir wurden etwas nervös, denn wir waren noch sehr hoch über dem Tal und ein Pfad hinunter nicht zu erkennen. Oi, ich sollte um 18 Uhr zur Probe auf der Bühne stehen. Thomas hätte erst um 19 Uhr an Bord sein müssen. Auch wirklich blöd, wenn man keine Karte hat. Insgeheim haben wir schon herumgerechnet, wie lange wir noch weitergehen können, um noch genügend Zeit zu haben, falls wir doch noch umkehren müssen. Als wir endlich auf den anderen Weg trafen, der auch noch dazu regulär ausgeschildert war, fiel uns ein ganzer Steinbruch vom Herzen. Von nun an ging's bergab, sogar ganz gemütlich. Dieser Weg war bei weitem nicht so steil und rutschig wie unser Aufstieg, dafür aber auch länger. Der Wald scheint nicht bewirtschaftet. Bäume, die umfallen, bleiben einfach liegen und werden im Laufe der Zeit von einem Teppich aus Moos bedeckt. Ganz fantastische Gestalten entstehen da. Ein Zauberwald. Völlig K.O. erreichten wir gegen 15.30 Uhr unser Schiff. Das war unsere bisher spektakulärste Wanderung in diesem Vertrag. Stavanger, 18. Oktober. Jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen Alltägliches. Wie das mit dem Wäschewaschen funktioniert zum Beispiel. Natürlich müssen wir unsere private Wäsche selbst waschen. Um die Kostüme kümmert sich die Dresserin. Uniformen geben wir in die Wäscherei. Die dürfen wir nicht selbst waschen. Offiziere bekommen ihre gesamte Wäsche gewaschen und frisch auf die Kabine geliefert, auch die private. Für die Crew gibt's die sogenannte Crew Laundry. Dort stehen 12 Waschmaschinen und ebenso viele Trockner. Von den Trocknern ist die Hälfte kaputt. Bei den Waschmaschinen sind es ein bisschen weniger, aber es werden immer mehr. Sprich, es herrscht akuter Maschinenmangel. Wenn man nicht pünktlich am Ende des Wasch- oder Trocknungsprogramms da ist, wird die Wäsche von einem anderen Crewmitglied, das auch dringend waschen oder trocknen muss, auf einen Tisch geworfen. Mach ich ehrlich gesagt auch, wenn nach einer gewissen Wartezeit niemand kommt. Denn trotz der knappen Situation gibt es immer noch Crewmitglieder, die ihr Zeug stundenlang in den Maschinen lassen oder lassen würden, wenn sie könnten. Gestern Abend mussten wir mal wieder Wäsche waschen. Wir hatten weiße Wäsche, dunkle und Thomas noch sein Fischerhemd, das wir extra waschen mussten. Wir fanden tatsächlich auch 3 freie Waschmaschinen. Die Maschine mit der dunklen Wäsche spuckte immer wieder eine nicht wirklich lesbare Fehlermeldung aus, als wir sie starteten. Irgendwie bekamen wir sie dann doch in Gang, mussten aber feststellen, dass sie nicht richtig wusch. Es floss kaum Wasser in die Maschine, die auch direkt in den Schleudergang überging. Es war klar, dass wir diese Partie noch einmal in einer anderen Maschine waschen mussten. Als wir die weiße Wäsche rausholten, stank sie infernalisch nach Chemikalien. Keine Ahnung, was da zuvor gewaschen worden war. Also auch hier eine neue Maschine suchen und noch einmal waschen. Die Maschine mit Thomas Fischerhemd wusch und wusch und wusch. Schon doppelt so lang, wie sie eigentlich sollte. Irgendwann stellten wir dann fest, dass sie sich aufgehängt hatte. Nach einigem Knöpfe drücken, stoppen kann man die Maschine nämlich nicht, haben wir es geschafft, dass sie ins normale Waschprogramm zurückgewechselt ist. Manno! Dann noch alles in den Trockner. Und so wird aus einmal Wäsche waschen ganz schnell eine abendfüllende Tätigkeit. Themenwechsel. Wir haben ein Bordhospital, das für uns als Crew als Hausarzt fungiert und Gäste im Notfall behandelt. Allerdings sind das natürlich keine Spezialisten für ausgefallene Sachen, sondern hauptsächlich Notfallmediziner. Ich habe ein Problem mit einem Auge. Bin ins Hospiz. Der Arzt meinte gleich, er sei Anästhesist und hätte keine Ahnung von Augen. Ich müsse an Land zu einem Facharzt. So wurde ich gestern in Bergen zum Augenarzt geschickt. Das wird alles vom Schiff aus organisiert. Der Hafenagent, der für uns zuständig ist, macht einen Termin und organisiert ein Taxi, das den Patienten zum Arzt bringt, ihn zum Arzt begleitet, also zumindest bis zur Anmeldung, und wieder abholt. So war es auch bei mir. Ich wurde mit einem Taxi in ein Ärztezentrum etwas außerhalb von Bergen gebracht und untersucht. Hat alles prima geklappt. Ich habe auch kein ernsthaftes Problem beim Auge, es ist nur lästig. Die Kosten übernimmt die Firma. Wäre schön, wenn ich auch zu Hause mal so schnell einen Arzttermin bekommen würde. Gerade dröhnt das Seitenstrahlruder. Die Kabine vibriert, wir legen ab. Verlassen Stavanger und machen uns auf den Weg nach Bremerhaven. Ein Seetag ist veranschlagt, um die 374 Seemeilen oder 693 Kilometer zurückzulegen. Thomas und ich hatten heute genug Zeit, um die mit 128.000 Einwohnern viertgrößte Stadt des Landes und Hauptstadt des Verwaltungsbezirks Rogaland zu erkunden. Stavanger gilt als eine der ältesten Städte Norwegens und zugleich als eine der modernsten und der teuersten. Hier gibt es das höchste Pro-Kopf-Einkommen Norwegens, die höchste Kneipendichte, den höchsten Ausländeranteil und die größte Wohnungsnot. Das Stadtgebiet erstreckt sich auf einer Fläche von rund 67 Quadratkilometern auf dem Festland und gut 15 bebauten Inseln. Das Gelände ist sehr flach. 49% liegen unter 20 Meter. Den höchsten Punkt bildet der Jotanotten mit 139 Metern über dem Meeresspiegel. Die Zeit der Besiedlung Norwegens geht bis in die Steinzeit auf rund 8000 vor Christus zurück. Die ersten menschlichen Spuren südwestlich von Stavanger in Ullandhaugard lassen sich im 4. Jahrhundert nach Christus nachweisen. Erstmal schriftlich erwähnt wurde es im 8. Jahrhundert als Ansammlung von Hütten am Fjord mit den steilen Bergen, woraus sich der Name ableitet. Die eigentliche Geburtsstunde nicht nur der Stadt, sondern auch des Landes schlug allerdings 872, als es Harald Hårfagre, Harald Schönhaar, in der berühmten Schlacht am Hafersfjord gelang, die vielen Kleinkönige zu besiegen und das bis dahin in kleine Fürstentümer zersplitterte Land zu einen. Das genaue Datum der Stadtgründung ist umstritten. Im Allgemeinen nennt man 1125, das Jahr der Grundsteinlegung für den Dom. Die Ernennung zum Bischofssitz und das damit verbundene Ansehen zogen viele Kaufleute und Handwerker in die Stadt. Als im 16. Jahrhundert riesige Heringsschwärme vor der Küste auftauchten, konnte sich Stavanger einen Namen als wichtiger Fischereistandort machen und erlebte einen wirtschaftlichen Aufschwung. Doch die Heringe blieben irgendwann aus. Mehrere Brände suchten die Stadt heim. Der Bischofssitz wurde 1682 nach Kristiansand verlegt und die Stadt versank in Bedeutungslosigkeit. Um 1800 lebten gerade mal noch 2400 Menschen in Stavanger. Das Wiederauferstehen verdankte man erneut einem Fisch, dieses Mal dem Riesling, der norwegischen Sardine, den man nicht nur fing, sondern auch weiterverarbeitete. Man räucherte den Riesling und konservierte ihn. Um 1873 wurde in Stavanger Norwegens erste Konservenfabrik eröffnet. Um 1900 zählte man schon 14 Konservenfabriken in der Stadt und bereits 30.000 Einwohner. 20 Jahre später waren es schon 44.000. Rund 80% aller städtischen Unternehmen waren zu dieser Zeit in der Konservenindustrie tätig. Stavanger entwickelte sich zu einer der ersten Industriestädte des Landes und zu einem Zentrum der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. In den 1960er Jahren, die Stadt zählte 81.000 Einwohner, hatte die Konservenindustrie an Bedeutung verloren. Die meisten Arbeiter waren in die Eisen- und Metallverarbeitung abgewandert. Größter Arbeitgeber damals war die Rosenbergwerft mit 1300 Beschäftigten. Dennoch befand man sich wirtschaftlich eher am absteigenden Ast. Das änderte sich schlagartig, als Weihnachten 1969 das Ekofiskfeld in der Nordsee erschlossen wurde. Der Ölboom brachte goldene Zeiten nicht nur für Stavanger, sondern für ganz Norwegen. Heute präsentiert sich Norwegens viertgrößte Stadt als reizvoller Kontrast zwischen mittelalterlichen Gebäuden und der zukunftsweisenden Architektur einer modernen Ölmetropole. Die Kreuzfahrtpiers von Stavanger liegen direkt an der Altstadt, dem Gamle Stavanger. Wir waren heute das einzige Schiff vor Ort. Welch eine Wohltat! Ich kenne Stavanger bisher nur aus der Hochsaison. Wenn drei oder gar vier Schiffe die Stadt anlaufen, kann man sich in den Gassen kaum noch bewegen. Heute konnten wir Gamle Stavanger mit Muse erkunden. Rund um die Øvre Strandgate sammeln sich 173 kleine, weiße Häuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wo früher Fischer, Seeleute, Einsalzer, Händler und Handwerker wohnten. Sie wurden liebevoll restauriert und stehen nun unter Denkmalschutz. In vielen haben sich Kunstgalerien und kleine Cafés angesiedelt. Einige sind aber auch noch bewohnt. Da sich die Saison schon ihrem Ende zuneigt, hatten die meisten Läden leider geschlossen. Vor den weißgestrichenen Häusern mit den oft farblich abgesetzten Fensterrahmen und Türen blühen herbstliche Blumen in den unterschiedlichsten Farben in Töpfen und kleinen Rabatten. Hinter den weißen Holzhäusern ragt unser Schiff mächtig hervor. Irre, diese Größenverhältnisse. Statuen in einem Park laden dazu ein, mit ihnen zu interagieren. Von der Hafenbucht Vågen aus hat man einen beeindruckenden Blick auf die andere Hafenseite. Der Skagenkajen besticht mit kräftig farbig gestrichenen Speicherhäusern, in denen Restaurants und Cafés zum Verweilen und Leute schauen einladen. Sofort gute Laune macht die Øvre Holmegate, eine quietschbunte Gasse mit verrückten Läden und Lokalen. Sicherlich Stavangers farbenfrohste Location. Auf einer kleinen Anhöhe mitten im Stadtzentrum erhebt sich der Valbergtornet, der ehemalige Brandwachturm. Der Turm wurde zwischen 1850 und 1853 unter der Leitung von Christian Grosch, einem der damals berühmtesten Architekten der Zeit, errichtet und ersetzte einen 200 Jahre alten hölzernen Turm. Er ist 26,66 Meter hoch, hat eine für die norwegische Architektur untypische achteckige Form und bot dem Brandwächter einen ausgezeichneten Blick über die ganze Stadt. 1922 beendete Tobias Sandstahl nach 18 Jahren Dienst seine letzte Schicht als Brandwächter am Turm. Heute dient der Turm Touristen als willkommener Aussichtspunkt. Der Eintritt beträgt 30 norwegische Kronen, umgerechnet 2,60 Euro. Wir als Crewmitglieder mussten nichts bezahlen. Dankeschön. Nun war eine Kaffeepause angesagt. In einem gemütlichen Café mit Blick auf den zentralen Platz in der Altstadt ließen wir uns eine Zimtschnecke und einen Pistazienkeks schmecken, Thomas, beziehungsweise eine Zimtschnecke mit Vanillecreme-Klecks, einen sogenannten Solskinsboller. Ein wörtlich übersetzt Sonnenscheinbrötchen. Dazu gab's Cappuccino und heiße Schoki. Weniger zum Anbeißen, für mich jedenfalls, das Angebot an Schalentieren im Hafen. Sie werden direkt aus dem Boot heraus verkauft. Für Liebhaber von Meeresfrüchten bestimmt eine Versuchung. In der parallel zum Hafenkai verlaufenden Skagengasse steht auf Nummer 18 eines der ältesten Gebäude der Stadt. Das blau-weiße Haus aus dem beginnenden 18. Jahrhundert gehörte einst dem Kaufmann und Reeder Ole Smith. Stavanger ist wirklich eine der schönsten Städte Norwegens. Bergen ist auch schön, aber Stavanger wirkt irgendwie kompakter. So, und jetzt muss ich los. Unser Partyformat ruft. Das war unsere vorletzte Runde in norwegischen Gewässern. 1.398 Seemeilen oder 2.589 Kilometer haben wir dabei zurückgelegt. Bald geht's über den Atlantik und dann nach Hause. Bis dahin, alles Liebe und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Eure Matrosin Andrea. In der nächsten Folge machen wir uns von Norwegen aus auf den Weg in die Karibik. Bis dann! Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.